Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht in Hebräer 9. Hebräer 9, die ersten 10 Verse. Dort lesen wir: Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und er hatte das irdische Heiligtum. Da war ein Zelt aufgerichtet mit zwei Räumen. Der vordere Raum hieß das Heilige. In ihm befanden sich der Leuchter und der Tisch und auf dem Tisch die geweihten Brote. Hinter dem zweiten Vorhang lag der andere Raum, genannt das Allerheiligste. Darin standen der goldene Altar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde, und die Bundeslade, die ganz mit Gold überzogen war. In ihr befanden sich der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, an dem Blüten gewachsen waren, und die Steintafeln mit dem Bundesgesetz. Über der Lade waren die Cheruben, die auf die Gegenwart Gottes hinwiesen. Sie breiteten ihre Flügel aus über der Deckplatte, auf der die Sünden gesühnt wurden. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Das Heiligtum besteht also aus zwei Teilen. In den vorderen Teil des Zeltes gehen die Priester jeden Tag und verrichten dort ihren Dienst. Den hinteren Teil darf nur der oberste Priester betreten und das auch nur einmal im Jahr. Dabei nimmt er Blut mit und opfert es für sich und für die Menschen, die ohne bösen Willen schuldig geworden sind. Der Heilige Geist weist mit all dem auf Folgendes hin. Solange der vordere Teil des Zeltes besteht und der Zugang zum hinteren Teil den genannten Einschränkungen unterliegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Zugang zum eigentlichen himmlischen Allerheiligsten noch nicht eröffnet worden ist. Der vordere Teil des Zeltes ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit und den in ihr herrschenden Zustand. Da werden Opfer und Gaben dargebracht, die nicht die Kraft haben, die Menschen, die sie darbringen, in ihrem Innern vollkommen zu machen, sodass sie ihr Gewissen nicht mehr anklagt. Da geht es allein um Vorschriften über Essen und Trinken und über religiöse Waschungen, also um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Liebe Geschwister, der Opferdienst von Jesus Christus ist überragend. Sein Opfer übertrifft alle Opfer des alten Bundes bei weitem. So lautet kurz gefasst die Botschaft des Abschnitts Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18 im Hebräerbrief. Ja, das ist es, um das es dem Autor in diesem Abschnitt zentral geht. Und heute kommt er in diesem Zusammenhang auf den alttestamentlichen Gottesdienst zu sprechen. Und wir wollen uns ansehen, was er uns über diesen alttestamentlichen Gottesdienst zu sagen hat. Der alttestamentliche Gottesdienst und seine Opferhandlungen, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir kommen gleich zum ersten Predigtpunkt, war ein zweigeteilter Dienst. Es war ein zweigeteilter Dienst. Liebe Geschwister, hier im Vers 1, ganz am Anfang unseres Predigttextes, da gibt der Autor den Inhalt der nachfolgenden Verse an. Er schreibt da: Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und er hatte das irdische Heiligtum. Das sind die beiden Dinge, denen er sich in den kommenden Versen hier zuwendet. Einmal den Gottesdienstvorschriften des ersten Bundes und dann dem Zentralheiligtum, der Stiftshütte. Er tut dies übrigens, anders als in Vers 1 genannt, in umgekehrter Reihenfolge. In den Versen 2 bis 5, da spricht er ausführlich über den Aufbau und die Einrichtung der Stiftshütte. Und dann anschließend in den Versen 6 bis 10, da wendet er sich den Gottesdienstvorschriften zu. Ja, er spricht da über die in dem Heiligtum ablaufenden Opferhandlungen. Gehen wir erstmal auf die Beschreibung der Stiftshütte ein. Ich hatte eben gesagt, ausführlich, das stimmt nicht ganz. Diese Beschreibung ist äußerst knapp. Ja, sie ist auf das Wesentliche beschränkt. Ja, beispielsweise erwähnt er hier nicht den Vorhof. Ja, der gehört ja eigentlich auch zum Heiligtum. Aber der taucht hier gar nicht auf. Sondern der Autor beschreibt hier die Stiftshütte stark vereinfacht als einen Zeltbau mit zwei Räumen. Außen der vordere Raum, genannt das Heilige. In ihm befanden sich der siebenarmige Leuchter und der Schaubrottisch. So beschreibt es der Autor in Vers 2. Und dann der innere Raum, vom Heiligen durch einen Vorhang getrennt, genannt das Allerheiligste. Und in diesem Raum befand sich der Räucheraltar und die Bundeslade. Und diese Lade, so sagt er es hier, die war nicht leer. Nein, in ihr befanden sich die Steintafeln mit dem Bundesgesetz, aber dann auch der goldene Krug mit Manna und der Stab Aarons, an dem Blüten gewachsen waren. Und über der Lade, so beschreibt er weiter in Vers 5, da waren die Cheruben. Ja, er sagt dort, dass sie auf die Gegenwart Gottes hinwiesen. Ja, sie breiteten ihre Flügel über der Deckplatte aus, auf der die Sünden gesühnt wurden. Ich lese uns hierzu einmal aus 2. Mose Vers 25, wo von dieser Deckplatte die Rede ist. Ab Vers 17, da heißt es, lass eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, die in den Maßen genau auf die Lade passt. An den beiden seitlichen Enden der Deckplatte werden zwei geflügelte Cherubenfiguren aus getriebenem Gold angebracht. Sie stehen einander zugewandt, den Blick auf die Deckplatte gerichtet. Ihre Flügel halten sie schirmend über der Platte ausgebreitet. In der Lade verwahrst du die zwei Tafeln mit dem Bundesgesetz und legst die Deckplatte darauf. Dort will ich dir begegnen. Von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den beiden Cheruben, werde ich mit dir reden und dir alle Anweisungen für das Volk Israel geben. Und in 3. Mose 16, in diesem bekannten Kapitel über den großen Versöhnungstag, da heißt es ab Vers 11 über diese Deckplatte, zuvor aber muss Aaron den Stier opfern, damit seine Schuld und die seiner Familie weggeschafft wird. Nachdem er das Tier geschlachtet hat, nimmt er eine Pfanne voll glühender Kohlen vom Altar vor dem heiligen Zelt und dazu zwei Handvoll zerstoßenen Weihrauch und geht damit durch den Vorhang in das Allerheiligste. Dort streut er den Weihrauch über die Glut, damit der aufsteigende Rauch die Deckplatte über der Lade mit dem Bundesgesetz verhüllt und er nicht sterben muss. Dann holt er etwas von dem Blut des geschlachteten Stieres und sprengt es mit dem Finger einmal gegen die Vorderseite der Deckplatte und siebenmal vor ihr auf der Erde. Darauf schlachtet er den Ziegenbock, der als Sühneopfer für die Schuld des Volkes bestimmt ist, bringt sein Blut hinter den Vorhang und sprengt davon auf die Deckplatte der Lade und vor ihr auf die Erde, genau wie er es mit dem Blut des Stieres gemacht hat. Auf diese Weise reinigt er das Allerheiligste, das durch die Sünden der Israeliten befleckt worden ist, und anschließend reinigt er das ganze heilige Zelt, das mitten im Lager der Israeliten steht und durch ihre Verfehlungen unrein wird. Niemand darf im heiligen Zelt anwesend sein, während Aaron in das Allerheiligste geht und für sich, seine Familie und ganz Israel diese Sühnehandlung vollzieht. Also diese Cheruben, die überschatteten die Deckplatte. Ja, diese Deckplatte, auf der der oberste Priester am großen Versöhnungstag Sühnung vollzog. Und das war eben dieselbe Deckplatte, auf der Gott zugesagt hatte, dass er seine Herrlichkeit offenbaren wollte. Ja, das war der Ort, an dem er unter Israel gegenwärtig sein wollte. Also der Autor beschreibt hier in aller Kürze die Stiftshütte, in diesem grundsätzlichen Aufbau und im Inventar. Aber diese Beschreibung wirft einige Fragen auf, die wir hier kurz klären wollen. Einmal, warum beschreibt er hier überhaupt die Stiftshütte? Ja, zu seinen Lebzeiten gab es diese Stiftshütte doch offensichtlich nicht mehr. Ja, nach allem, was wir wissen, ging sie im Rahmen der babylonischen Invasion verloren. Und warum beschreibt der Autor sie hier dennoch? Ja, warum beschreibt er nicht beispielsweise den herodianischen Tempel? Antwort, es geht ihm hier um den Vergleich zweier Systeme, um den Vergleich des alten Bundes mit dem neuen Bund. Und der alte Bund, der wurde eben am Sinai in der Wüste geschlossen und zu diesem ursprünglichen Bundesschluss gehört eben die ursprüngliche Stiftshütte, das Wüstenzelt. Eine weitere Frage betrifft hier den Inhalt der Bundeslade. Ja, im Alten Testament lesen wir nur davon, dass die Steintafeln in der Lade waren. Ja, vom Mannakrug und von dem Stab Aarons wird demgegenüber ausgesagt, sie hätten vor der Lade gelegen. Ja, Mose sollte diese Dinge vor der Lade deponieren und eben nicht in die Lade reintun. Wie diese Abweichung zustande kommt, wissen wir letztlich nicht. Eventuell folgt der Hebräerbriefautor hier einer rabbinischen Lehrtradition. Die ging davon aus, dass später diese Gegenstände in der Lade gelagert wurden. Aber wie gesagt, wir wissen es letztlich nicht. Und der Autor, das ist hier ganz offensichtlich, der geht hier überhaupt nicht drauf ein. Ja, für seine Darlegung ist das hier völlig irrelevant. Und vor diesem Hintergrund können auch wir die Klärung hier vernachlässigen. Dann noch eine Frage, es geht hier nochmal um den Räucheraltar, im Vers 4. Ja, da heißt es, dass dieser Räucheraltar im Allerheiligsten war. Ja, der Autor beschreibt hier den Inhalt des Allerheiligsten und nennt da eben die Bundeslade und den Räucheraltar. Aber das ganze Alte Testament ordnet demgegenüber diesen Räucheraltar in den vorderen Raum ein, also in das Heilige. Beispielsweise 2. Mose 30, Vers 6, da sagt der Herr zu Mose, stelle diesen Altar, also diesen Räucheraltar, vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die Lade mit dem Bundesgesetz befindet, wo ich dir begegnen will. Ja, also im Heiligen, nicht im Allerheiligsten. Und jetzt stellt sich wiederum die Frage, warum verortet der Autor diesen Altar mit der Bundeslade im Allerheiligsten? Ich denke, er kommt hier von der Funktion dieses Altars her. Ja, von dessen wichtiger Aufgabe im Rahmen des großen Versöhnungstages. Denn im Rahmen dieses großen Versöhnungstages, da spielte dieser Räucheropferaltar eine ganz wesentliche Rolle. Da musste der Hohepriester vor die Bundeslade treten. Aber ich hatte das vorhin vorgelesen, er konnte das nicht ohne weiteres tun. Er musste ein Räucherwerk darbringen, es musste Rauch aufsteigen und es musste ihn davor bewahren, auf diese Deckplatte zu sehen. Es musste ihn davor bewahren, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Dabei täte sie das nicht, wäre er gestorben. Also von daher ist dieser Räucheraltar ganz eng mit dem großen Versöhnungstag verbunden, ganz eng auch mit der Bundeslade verbunden. Und dementsprechend ordnet der Autor hier wahrscheinlich diesen Räucheraltar der Bundeslade zu und dem Allerheiligsten zu. Also er beschreibt hier die Stiftshütte als ein zweigeteiltes Zelt. Und dann ab Vers 6, da geht er auf den eigentlichen Gottesdienst ein, auf die priesterlichen Handlungen, die innerhalb dieses Heiligtums abgelaufen sind. Und auch da ordnet er wieder die priesterlichen Handlungen den einzelnen Räumen zu. In Vers 6 spricht er von dem gewöhnlichen, dem täglichen Priesterdienst. Ja, das, was im vorderen Raum abgelaufen ist. Ja, da ist wohl an die Beaufsichtigung des siebenarmigen Leuchters gedacht. Ja, der Priester, der gewöhnliche Priester, musste darauf achten, dass dieser Leuchter immer leuchtet. Ja, musste wahrscheinlich immer Öl nachfüllen, musste diesen Leuchter pflegen. Dann ist sicherlich an den wöchentlichen Austausch der Schaubrote gedacht. In 3. Mose 24 lesen wir davon. Ja, da musste der Priester das Brot austauschen. Dann ist sicherlich auch an die unterschiedlichen Brand- und Speiseopfer gedacht. Ja, obwohl diese Opfer nicht im ersten Raum stattfanden, sondern auch im Vorraum. Ja, aber dennoch hat er die hier wohl im Blick. Ja, und dann spricht er in Vers 10, da spricht er auch über diesen Dienst, dann spricht er dann noch von weiteren Dingen. Er spricht da von Speisevorschriften, er spricht von religiösen Waschungen, ja, die Gott auferlegt hat. Also das war der gewöhnliche Priesterdienst. Und im Vers 7, da spricht der Autor dann über den Dienst des Hohepriesters. Ja, über dessen nicht alltäglichen Dienst im Rahmen des großen Versöhnungstages. diesen Dienst, wo er mit dem Blut in das Allerheiligste eintrat und Sühnung erwirkte, für sich und für ganz Israel. Also der Autor beschreibt hier die Stiftshütte mit den unterschiedlichen Räumen und daran anschließend auch äußerst knapp gehalten die in beiden Räumen ablaufenden Dienste. Wir haben gesehen, er geht da nicht ganz trennscharf vor. Denken wir an den Räucheraltar oder denken wir an Vers 10, wo er eben Dinge vom Vorhof auch in diesen Vorraum verlagert. Aber liebe Geschwister, er tut das hier mit voller Absicht. Er will ganz bewusst auf eine wesentliche Zweiteilung des alttestamentlichen Gottesdienstes hinweisen. Er will diese Zweiteilung des Gottesdienstes geradezu hervorheben. Es geht ihm hier um diesen Kontrast. Das wird auch deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, wie er die beiden Räume beschreibt. Ja, wir hatten das ja miteinander betrachtet. Beim Allerheiligsten, da betont er ausdrücklich das Gold der Ausstattung. Ja, da schreibt er von dem Räucheraltar, der mit Gold überzogen ist. Ja, er schreibt von der mit Gold überzogenen Bundeslade. Er beschreibt sogar die Dinge, die in der Lade sind. Jetzt bis auf diesen Stab, der natürlich aus Holz war. Und bis auf die Steintafeln. Ja, den goldenen Krug. Ja, der war auch aus Gold. Ja, also er betont das ausdrücklich, dass Gold zur Ausstattung gehört. Aber wenn wir in den ersten Raum gehen, in das Heilige, dann müssen wir sagen, der Leuchter bestand auch aus Gold. Und der Schaubrottisch, der war auch komplett mit Gold überzogen. Aber dazu hier kein Wort. Ganz offensichtlich will er hier die Pracht des Allerheiligsten gegenüber dem Heiligen hervorheben. Ja, oder denken wir an die Beschreibung des Dienstes. Ja, diesen einmal jährlich stattfindenden Dienst des Hohenpriesters gegen diesen Business as usual. Also dieser hohe Dienst mit Blut gegenüber diesem alltäglichen Dienst ohne Blut. Ja, und schauen wir auch am Ende dann, ja, wie er diesen Dienst beschreibt, diesen alltäglichen Dienst im ersten Raum. Geradezu, ich möchte fast sagen, abfällig. Also der alttestamentliche Gottesdienst, der bestand aus zwei äußerst unterschiedlichen Bestandteilen. Zwei Teile, die sich in Quantität und in Qualität deutlich unterschieden. Auf der einen Seite eben dieser gewöhnliche alltägliche Dienst der Priester an 365 Tagen im Jahr, da dienten sie in den vorderen Bereichen des Heiligtums. Dort vollzogen sie religiöse Waschungen und die verschiedensten Opfer. Und das war letztlich ein Dienst, so ist das hier wohl gemeint, der nicht zu Gott durchdringen konnte. Denn dieser Dienst geschah nicht im Allerheiligsten, geschah nicht dort, wo Gott sich offenbart hat, wo Zugang zu Gott möglich war. Und demgegenüber der außergewöhnlich, der einmal jährlich stattfindende Dienst des Hohepriesters. An diesem einen Tag im Jahr, da hatte er Zutritt zum Allerheiligsten, da hatte er Zutritt, wenn man so will, zu Gott. Und das war ein Dienst mit Blut. Einmal im Jahr vollzog er da die Sühnung für ganz Israel und drang zu Gott durch. Denn dieser Dienst fand im Allerheiligsten statt. Ja, das ist der Kontrast hier. Unzählige nicht zu Gott durchdringende Dienste gegenüber diesem einen durchdringenden Dienst. Unzählige, wenn wir die Beschreibung am Ende hier des Textes sehen, unzählige, ja letztlich sinnlose Dienste stehen da dem einen höchst wichtigen Dienst gegenüber. Viel Quantität traf da, wenn man so will, auf verschwindend wenig Qualität. Ja, verschwindend wenig Zugang zum lebendigen Gott, wenn wir so wollen. Aber wie war es denn insgesamt um die Qualität des alttestamentlichen Gottesdienstes bestellt? Oder anders gefragt, vermittelte dieser Gottesdienst wirklichen Zugang zu Gott? Ja, wie war es um seine Fähigkeit bestellt, echte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott herzustellen. Dazu sagt uns der Autor einiges im zweiten Teil der Predigt. Der alttestamentliche Gottesdienst und seine Opferhandlungen, Punkt 2 heute Morgen, war ein auf fortbestehende Trennung hinweisender Dienst. Ich lese uns noch einmal die Verse 8 bis 10. Da schreibt der Autor: Der Heilige Geist weist mit alledem auf Folgendes hin. Solange der vordere Teil des Zeltes besteht und der Zugang zum hinteren Teil den genannten Einschränkungen unterliegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Zugang zum eigentlichen himmlischen Allerheiligsten noch nicht eröffnet worden ist. Der vordere Teil des Zeltes ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit und den in ihr herrschenden Zustand. Da werden Opfer und Gaben dargebracht, die nicht die Kraft haben, die Menschen, die sie darbringen, in ihrem Innern vollkommen zu machen, sodass ihr Gewissen sie nicht mehr anklagt. Da geht es allein um Vorschriften über Essen und Trinken und über religiöse Waschung, also um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten wird. Liebe Geschwister, der Aufbau und der Gottesdienst des Heiligen Zeltes war von tieferer Bedeutung, als man meint. Dies wird in den Versen hier sehr deutlich. Ja, diese Ordnungen hatten nicht nur einen Zweck in sich. Nein, mit und durch diese Ordnungen wies der Heilige Geist auf etwas hin. Mit und durch diese Ordnungen transportierte der Heilige Geist eine Botschaft. Und zwar die Botschaft von der fortbestehenden Trennung zwischen Gott und seinem Volk. Zunächst zur hinweisenden Tätigkeit des Heiligen Geistes an und für sich. Also der Hinweis des Heiligen Geistes, was hat der Autor hiermit vor Augen? Das Verb, das hier im Grundtext steht, das spricht von Offenbarung. Ja, von der Offenbarung eines Sachverhalts, einer Sache, die vorher verborgen war. Paulus gebraucht dieses Verb beispielsweise in 1. Korinther 3, Verse 12 und 13. Ja, dort spricht er von der offenbarenden Wirkung des Endgerichts. Da heißt es, es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Also hier wird deutlich, was gemeint ist. Etwas, was vormals verborgen war, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte offenbar. Ja, es ist erkennbar, was es wert ist, um was es sich handelt. Und das ist es, was der Autor auch hier in unserem Text vor Augen hat. Er spricht hier von der offenbarenden Wirkung des Heiligen Geistes, ja, von einer speziellen Offenbarung hinsichtlich der alttestamentlichen Gottesdienstordnung. Ja, von einer speziellen Einsicht, die Gott der neutestamentlichen Gemeinde gegeben hat. Nur die Gemeinde kann die Gottesdienstvorschriften des Alten Bundes angemessen deuten. Ja, nur sie ist in der Lage, die ihnen innewohnende Botschaft zu verstehen. Ja, der Jude, möchte ich mal sagen, der Jesus Christus ablehnte, ja, der hielt den alttestamentlichen Gottesdienst für das Nonplusultra. Ja, ihm erschloss sich diesen Gottesdienst in der Botschaft nicht. Ja, der erkannte eben nicht diese Botschaft vom Fortbestand der Trennung zwischen Gott und seinem Volk. Und der Autor machte diese Aussage hier in insgesamt drei Sachverhalten deutlich. Erstens am Aufbau der Stiftshütte. Zweitens am streng limitierten Zugang zum Allerheiligsten. Und drittens am fortlaufenden Gottesdienst in den äußeren Zeltbereichen. Für den Autor ist deutlich, alle drei genannten Sachverhalte sprechen von Trennung. Zunächst der Aufbau der Stiftshütte und der limitierte Zugang zum Allerheiligsten. Der gewöhnliche Priester durfte das Allerheiligste nicht betreten. Und der einfache Israelit, der Laie, schon gar nicht. Ja, selbst der hohe Priester, wir lesen das hier im Text, der durfte diesen Bereich nur ein einziges Mal im Jahr betreten und auch dann nur unter ganz klaren Umständen. Ja, das war ein bis ins Detail festgelegtes Zeremoniell. Da musste er sich exakt dran halten, wenn ihm sein Leben lieb war. Und das macht deutlich, das Allerheiligste war im Grunde genommen nicht zu betreten. Ja, das war die Regel, betreten verboten. Kein Zugang zu Gott. Und von dieser Grundregel gab es eben nur diese eine sehr begrenzte Ausnahme, der große Versöhnungstag. Dieses jährliche Eintreten des Hohepriesters in die Gegenwart Gottes. Und dass der Hohepriester da rein durfte, das sprach eben nicht von einem ungehinderten Zugang, sondern im Gegenteil, dieses Zeremoniell sprach vom Fortbestand der Trennung, ja von der grundsätzlichen Ungelöstheit des Sündenproblems. Ja, oder mit den Worten von Vers 9, von der Unfähigkeit, dem Volk Vollkommenheit zu bringen, die Sünde wegzunehmen, sodass ja, ihr Gewissen nicht mehr belastet ist. Und dieselbe Botschaft, die erkannte der Autor hier auch im fortlaufenden Gottesdienst des äußeren Zeltes. Ja, in Vers 9 spricht er von dem vorderen Teil des Zeltes und nennt es ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit. Gemeint ist offensichtlich die Zeit, in der das Tempelritual noch in Kraft war. Ja, der Autor lebte offensichtlich vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Und auch dieser fortgesetzte Priesterdienst verdeutlichte aus seiner Sicht die fortgesetzte Trennung. Liebe Geschwister, der alttestamentliche Gottesdienst, der trug eine Botschaft in sich. Er sprach von Trennung. Von der Trennung zwischen dem gefallenen Sünder und dem heiligen Gott. Und dies war es auch, was die ersten Adressaten dieser Predigt erkennen sollten. Wir hatten das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen. Die standen in der Gefahr, zum Judentum zurückzukehren. Die sahen sich Verfolgung gegenüber und spielten damit dem Gedanken, Mensch, ich gehe wieder in die jüdische Gemeinde, da geht es mir besser. Ja, sie wollten zurückkehren zum Judentum und damit eben auch zu dessen Gottesdienst und seinen Ordnungen. Aber wenn wir das hier lesen, was hätte das gebracht? Der alttestamentliche Gottesdienst bezeugte doch selbst die in ihm oder die ihm eigene Mangelhaftigkeit. Es hätte nichts gebracht, eben weil dieser Gottesdienst nicht in der Lage war, das Sündenproblem zu lösen. Ja, dieser Gottesdienst konnte nicht mit Gott versöhnen. Und das sollten die Hebräer erkennen. Ja, hier in dieser Perikope, in diesem Abschnitt, geht es eben darum, die Mangelhaftigkeit des alttestamentlichen Gottesdienstes zu erkennen. Und später wird er ihnen dann Christus vor Augen malen. Und dann dürfen sie erkennen, was sie in Christus haben. Und im neutestamentlichen Gottesdienst. Und das gilt auch für uns. Auch wir sollen uns klar machen, wie mangelhaft der alttestamentliche Gottesdienst war. Bei aller scheinbarer Pracht. Ja, dass dieser Gottesdienst eben nicht das vermitteln konnte, was wir mit Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Wahre Versöhnung mit Gott. Noch etwas anderes scheint mir wichtig zu sein. Die Erkenntnis, dass der Gottesdienst und die Gottesdienstordnung Botschaften transportiert oder Botschaften transportieren kann. Und zwar nicht nur in Form gesprochener Worte, sondern auch eben durch die Art und Weise, wie man Gottesdienst feiert. Denken wir beispielsweise an die katholische Kirche. Ja, welche Botschaft transportiert da die Messfeier? Oder welche Botschaft transportiert da die Tatsache, dass nur die Priester den Wein bekommen? Nicht, dass ich an unserer Gottesdienstform oder was unsere Gottesdienstform angeht, jetzt Bedenken hätte. Aber machen wir uns klar, Nicht nur das im Gottesdienst verkündete Wort transportiert eine Botschaft, auch die Art und Weise unserer Gottesdienstform kann eine Botschaft transportieren. Und sinnvollerweise sollte die immer mit dem Evangelium übereinstimmen. Er sollte eben auch die Tatsache widerspiegeln, dass in Christus alle Christen Zugang zu Gott haben. Also sollte beispielsweise nicht die Botschaft vom Gläubigen erster und zweiter Klasse verkündigen. Liebe Geschwister, der alttestamentliche Gottesdienst und seine Opferhandlungen war erstens ein zweigeteilter Dienst, zweitens ein auf fortbestehende Trennung hinweisender Dienst und drittens, das wollen wir uns jetzt auch noch kurz miteinander ansehen, er war ein zeitlich befristeter, ein provisorischer Dienst. Ich lese uns noch einmal kurz Vers 10. Da sagt der Autor, da geht es allein um Vorschriften über Essen und Trinken und über religiöse Waschungen, also um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Der Autor spricht hier abschließend noch über die zeitliche Reichweite der alttestamentlichen Gottesdienstordnung. Und er macht hier klar, diese war nicht als Dauereinrichtung angelegt. Nein, im Gegenteil, sie war zeitlich befristet. Befristet bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Hier an dieser Stelle ist das gemeint, was Paulus in Galater 3 zum Ausdruck bringt. Fabian hat uns das in der Lesung vorgetragen. Der Paulus sagte dort in Vers 19 über das Gesetz, es sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an dem die Zusage in Erfüllung geht. Oder im weiteren Verlauf auf Vers 23 sagt er, bevor uns Gott diesen Weg des Glaubens geöffnet hat, waren wir unter der Aufsicht des Gesetzes in das Gefängnis der Sünder eingeschlossen. Das sollte so lange dauern, bis Gott den vertrauenden Glauben als Weg in die Freiheit bekannt machen würde. Und das heißt, bis Christus kam. So lange war das Gesetz unser Aufseher. Es war für uns wie der Sklave, der die Kinder mit dem Stock zur Ordnung anhält. Denn nicht durch das Gesetz, sondern einzig und allein durch vertrauenden Glauben sollten wir vor Gott als gerecht bestehen. Und dies, was Paulus hier im Galaterbrief sagt, das gilt eben auch für den alttestamentlichen Gottesdienst. Denn das hatten wir vorher im Hebräerbrief schon gesehen. Der war aufs Engste mit dem Gesetz verbunden. Gesetz und Gottesdienstordnung gehören zusammen, waren eine Einheit. Also das Gesetz und der damit verbundene Gottesdienst hatte nur eine vorübergehende, nur eine provisorische Geltung. Mit dem Kommen von Jesus Christus war beides an die Seite gestellt. War beides kein Weg mehr, um mit Gott ins Reine zu kommen. Ja, schlimmer noch, eine Verehrung Gottes ohne Christus, der ist seit Christus nichts anderes als Götzendienst. Denken wir an das warnende Beispiel der ehernen Schlange aus 4. Mose 21. Ja, da war es so, dass Israel gegen Gott gemurrt hatte. Denen hing das Manna zum Hase raus. Und zur Strafe ließ Gott dann giftige Schlangen unter ihnen wüten. Und in ihrer Not, da wandten die sich dann an Mose und baten ihn, bei Gott Fürsprache einzuhalten. Das tat er dann auch. Und der Herr ließ sich erbitten, er wies Mose dann an, mach eine bronzene Schlange, ja, nimm eine Schlange, tu dir auf einen Stab und jeder, der dann gebissen ist und diese Schlange ansieht, der soll gerettet werden. Und so war es dann auch. Mose machte eine bronzene Schlange und jeder, der eben dieser Verheißung Gottes glaubte und auf diese Schlange blickte, auch wenn er gebissen war, er musste nicht sterben. Also diese Schlange war zu einer bestimmten Zeit der Heilsgeschichte eine heilsame Anordnung Gottes. Aber dann, Jahrhunderte später, lesen wir in 2. Könige 8, ab Vers 4, er, gemeint ist Hiskia, ließ die Opferstätten rings im Land zerstören, die geweihten Steinmale in Stücke schlagen und das Götzenbild der Aschera umstürzen. Er zerschlug auch die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte. Bis in die Tage Hiskias hatten die Israeliten Weihrauch vor ihr verbrannt. Sie nannten sie Nehushtan. was hier deutlich werden soll, das, was einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Heilsgeschichte in gewisser Art und Weise angemessen war, wurde später zum Götzendienst. Ja, diese Schlange, zu einem bestimmten Zeitpunkt war das Gottes Mittel, Gottes Weg. Aber später dann war eine Verehrung dieser Schlange Götzendienst. Und so auch hier, der alttestamentliche Gottesdienst bringt kein Heil mehr. Im Gegenteil, wer diesen Gottesdienst heute praktizieren würde, ja, der triebe nichts anderes als Götzendienst. Denn das Heil besteht im neuen Bund ausschließlich in Jesus Christus. Dies sollten die Hebräer begreifen. Sie sollten ihm inne werden, dass die Ordnung, zu der sie zurückkehren wollten, an die Seite gestellt war. Sie würden dort nicht finden, was sie suchen. Und wir Christen stehen nicht in der Gefahr, Juden zu werden. Aber auch wir dürfen die Befristung, die zeitliche Befristung des alten Bundes bedenken und uns klar machen, dass alle Menschen Jesus Christus zu ihrem Heil brauchen. Dass eben auch Juden beispielsweise missioniert werden müssen. Und dass das Judentum kein zweites Christentum ist, sondern eine Religion, die nicht zum Heil führt. Dem Herrn, der uns aus seiner freien Gnade mit der Erkenntnis seiner selbst beschenkt hat, sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied.